Der RT-Deutsch Podcast, das Interview.
Heute habe ich die Schriftstellerin und Journalistin Marina Achmedowa bei mir zu Gast. Marina hat zwei Bücher über Dagestan geschrieben. Das eine handelt von einer jungen Frau, die schließlich zur Selbstmordattentäterin wird, und das zweite von einer Frau, die einen anderen Weg wählt und sich dem Bösen entsagt. Über das Böse reden wir später noch. Jetzt will ich Sie erstmal nach Ihrer Identität fragen. Wer sind Sie? Eine Russin, eine Dagestanerin, eine Russin mit dagestanischen Wurzeln?
Ich bin russische Staatsbürgerin. Ich verstehe schon, dass meine nationale Identität immer alle interessiert. Aber ich spreche nicht darüber, weil ich finde, dass es meine private Angelegenheit ist. Aber allgemein fühle ich mich natürlich als Russin. Denn als ich geboren wurde, habe ich zuerst Russisch gesprochen. Die Russinnen, die in den Karpaten beheimatet sind, haben übrigens den Begriff Muttersprache. Damit ist das erste Wort gemeint, das sie von ihrer Mutter hören. Meine Eltern sprachen mit mir schon von klein auf Russisch. Ich bin mit der russischen Kultur durchtränkt und sehe mich global gesehen als Russin.
Ich erkläre Ihnen, wieso ich diese Frage stelle. In Deutschland ist es verboten, solche Fragen zu stellen. Wenn ich Sie in Deutschland interviewen würde, könnte ich Sie nicht fragen, wer Sie sind. Auch wenn ein Mensch durch seine Hautfarbe oder sonst irgendwie heraussticht, darf man ihn in Deutschland nicht fragen, ob er Deutscher ist oder nicht. Finden Sie, dass das richtig ist?
Ob man über seine nationale Identität gefragt werden darf? Das weiß ich nicht. Ich fühle mich zum Beispiel unwohl, wenn mir diese Frage gestellt wird. Nicht, weil ich denke, dass irgendeine Nation besser als eine andere ist, sondern weil ich finde, dass das meine private Angelegenheit ist. Ich verstehe nicht, warum Menschen sich für diese Dinge interessieren und nicht für meine Bücher, nicht für das, was ich sagen kann oder will. Und wenn man sowieso sieht, dass ein Mensch eine andere Hautfarbe hat, welchen Sinn macht es dann, ihn zu fragen? Man sieht es ja ohnehin, dass er einer anderen Rasse angehört.
Sie sind oft in den Kaukasus gereist. Sie kennen sich mit verschiedenen Kulturen aus. In Europa ist in den letzten Jahren die Frage sehr aktuell, ob der Islam jetzt schon ein Teil Deutschlands ist. Auf politisch-gesellschaftlicher Ebene wird das nicht mehr diskutiert, da man sich schon darauf geeinigt hat, dass er es ist und dass man nicht mehr darüber diskutieren sollte. Viele Deutsche können sich mit so einer Einstellung aber nicht abfinden. Was denken Sie über die Lage in Russland? Ist der Islam ein Teil Russlands?
Kommt darauf an, welcher Islam. Die Vertreter des Islam leben in Russland, also kann man es nicht sagen, dass sie nicht Teil Russlands sind. Wenn uns aber jemand seine religiösen Werte aufzwingen will und dies auch auf gesellschaftlicher Ebene zum Ausdruck kommt, beispielsweise wenn es jemandem nicht passt, wie ich lebe, und er mir erzählt, dass das nach den Regeln des Islam falsch ist, dann können weder der Islam noch jede andere Religion, auch nicht das orthodoxe Christentum, Teil des Landes sein. Das sind einfach krankhafte Erscheinungen bestimmter Gesellschaften, bestimmter Menschen. Ehrlich gesagt ist diese Frage, ob der Islam ein Teil Russlands ist, komisch für mich. Denn wenn hier Muslime leben, ist der Islam natürlich ein Teil Russlands. Kein überwiegender Teil, aber dennoch.
Конечно, если тут живут мусульмане, то, конечно, это часть России, не преобладающая, но тем не менее часть России. Но я понимаю, почему в Германии.
Aber ich verstehe schon, warum dieses Thema in Deutschland aktuell ist. Wahrscheinlich sind es schlechte Manieren, darüber zu sprechen. Die echten Deutschen passen wahrscheinlich sehr auf, damit sie die Vertreter des Islam nicht beleidigen, damit sie ihnen keine psychischen Traumata zufügen. Ich finde, das hat eher mit psychischen Problemen der Deutschen zu tun, die so denken. Ich finde, dass es gut ist, wenn die eigene nationale Identität und Kultur bewahrt werden. Für mich wäre es interessant, nicht in ein islamisches Deutschland, sondern in ein bürgerliches Deutschland zu reisen, wo Vertreter aller Religionen geschätzt werden.
Heißt das, dass die Russen kein Problem haben, über Dinge zu reden, die sie stören? Wo haben die Deutschen dieses Problem her?
У нас такого, как мне кажется, сейчас нет.
Jetzt haben wir so etwas nicht, aber vor einigen Jahren war dieses nationalistische Thema auch sehr akut. So lange, bis wir einen anderen Feind, nämlich die Ukraine, gefunden hatten. Früher hatten wir viele Gespräche darüber, dass Vertreter der Kaukasusregion sozusagen eine zweite Menschensorte sind. Unser Land erlebte auch eine Serie von Terroranschlägen. Und was man darüber auch denken mag, wurden alle diese Anschläge von Vertretern einer bestimmten Religion ausgeführt. Deshalb waren negative Gespräche über den Islam unvermeidbar. Und was die Deutschen betrifft, das kann ich nicht beurteilen, weil ich nur ein paar Mal in Deutschland war. Alles, was ich jetzt sagen werde, sind eher meine Fantasien als tatsächliche Fakten. Aber ich finde, dass ihr Trauma nach dem Zweiten Weltkrieg so akut war, dass sie gelernt haben, Reue zu zeigen. Und das ist auch richtig so. Sie waren ja auch schuld an dem Ganzen. Nun wenden sie ihre Gewohnheit, Reue zu zeigen, auch auf den Islam an. Ich finde aber, dass es nichts Schlechtes ist, wenn man die Ansprüche der Muslime oder der Vertreter einer anderen Religion eingrenzt, sobald sie sich in die zivile Lebensweise einmischen und ihrem Umfeld damit schaden.
Sie sind also für die Zivilgesellschaft und gegen jegliche Einmischung der Religionen?
Nun, ich kann mich nicht als religiös bezeichnen, aber ich bin gläubig. Ich gehe in die Kirche. Doch meine Gläubigkeit hört dann auf, wenn ich das Gotteshaus verlasse. In meinem Leben orientiere ich mich an bestimmten religiösen Prinzipien, aber nicht, weil sie mit dem Glauben zu tun haben, sondern weil sie menschlicher, humanistischer Natur sind. Diese Prinzipien, die ich selbst im Laufe meines Lebens erarbeitet habe, stimmen häufig mit den religiösen Grundgesetzen überein. Ich orientiere mich daran. Auch dann, wenn ich das Gotteshaus verlasse. Aber ich werde nie jemandem meine Religionszugehörigkeit aufzwingen. Ich werde niemals jemandem sagen, wie er sich zu verhalten hat, weil meine Religion dies verlangt. Ich esse seit meiner Kindheit zum Beispiel kein Fleisch, aus ideologischer Überzeugung. Mir tun die Tiere leid. Aber das bedeutet nicht, dass ich jemals von anderen Menschen verlangt habe, kein Fleisch zu essen. Ich begnüge mich damit, dass ich kein Fleisch esse. Aber ich schlage niemandem vor, das Gleiche zu tun. Dasselbe gilt auch für meine Religion.
Wie ist das mit dem Kaukasus? Ist er Teil der russischen Zivilgesellschaft oder ist er ein Fremdkörper, der nach seinen eigenen Gesetzen lebt?
Ich denke nicht, dass er ein Fremdkörper ist. Ich denke, der Kaukasus und insbesondere Dagestan sind ein sehr russisches Gebiet. Es scheint zwar, dass die Menschen dort unehrlich sind und sich verstellen, aber das stimmt nicht. Die Mehrheit der Bevölkerung ist sehr aufrichtig und unterstützt die Tatsache, dass sie ein Teil Russlands sind. Klar leben dort auch Menschen, die sich noch an den Krieg erinnern, an Imam Schamil, den politischen Führer Dagestans, an den 100-jährigen Krieg. Übrigens habe ich heute eine Diskussion bei Facebook gelesen. Einige schrieben, wir sind Dagestaner, wir sollten unsere Mitgliedschaft in der Russischen Föderation nicht begrüßen. Diese Einstellung existiert zwar, aber nicht oft. Dennoch gibt es genug davon, sodass diese Frage trotzdem aktuell bleibt. Die Menschen in Machatschkala, Dagestans Hauptstadt, sprechen aber Russisch. Obwohl in Dagestan viele Nationalitäten leben, es sind mehrere Dutzend mit unterschiedlichen Sprachen, haben sie sich für die russische Sprache entschieden. Sie haben zwar einen dagestanischen Akzent, aber ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, was passieren würde, wenn man dieses Gebiet von Russland trennen würde. Dagestan würde es nicht schaffen, selbstständig zu überleben. Und wenn es an irgendein Nachbarland anknüpfen würde, würde es sehr schnell islamisiert werden. Und zwar im negativen Sinn. Dann würden wir direkt vor unserer Nase ein unruhiges, instabiles Gebiet sehen. Daher ist es eine Win-Win-Situation für beide, solange Dagestan ein Teil Russlands ist. Schließlich arbeiten in Dagestan viele Menschen in staatlichen Einrichtungen. Sie bekommen ihr Gehalt, ihre Rente.
Schreitet die Islamisierung dort derzeit nicht voran? Sie beschreiben in Ihrem neuen Buch, dass die arabische Islamisierung in diese liberale Gesellschaft eindringt.
Она происходит, но она не могла бы происходить, если бы образование было бы на должном уровне.
Ja, die gibt es. Die würde es aber nicht geben, wenn es eine entsprechende Bildung gäbe. Wir wissen jedoch, dass die Schulausbildung in ganz Russland Mängel aufweist. Wenn ein Mensch sich bildet und sich Ziele setzt, dann ist es sehr schwer, so einem intelligenten Menschen religiöse Einstellungen aufzuzwingen, die, ich will jetzt niemanden beleidigen, aber ein großer Teil der Muslime im Nordkaukasus in sich trägt. Was ich gesehen habe, ist, dass sie oft äußere Rituale durchführen, die mit der Religion zu tun haben. Sie beten zum Beispiel 5-mal am Tag. Aber tief im Inneren verstehen sie nicht wirklich, was der Islam bedeutet. Ich behaupte jetzt nicht, dass ich verstehe, was der Islam bedeutet, aber die Rituale werden für sie bedeutender als die wichtigsten Glaubensprinzipien. Ich denke, der tatsächliche Islam plädiert auch für die Menschlichkeit. Ich kann ein Beispiel anführen, das mich empört hat, obwohl dies nicht der einzige Fall während meiner Dagestan-Reise war. Ich betrat ein normales italienisches Kaffeehaus. Das war kein Kaffeehaus für Muslime. Dort wurden keine traditionellen Speisen verkauft. Und ich sah, wie sich eine Frau vor dem Beten neben mich hinsetzte, ihren Teppich neben meinem Tisch ausrollte und zu beten begann. Ich habe ja nichts gegen Gebete, aber ich denke, dass tiefgläubige Menschen sich vor allem darum kümmern sollten, dass sie ihren Nahestehenden keinen Schaden zufügen. Diese Frau betete aber demonstrativ. Sie wollte mir zeigen, dass sie über mir steht und zur Gebetszeit, im Gegensatz zu mir, betet. Das kann doch nicht die beste Entfaltung eines Menschen sein. Womöglich ist das sogar die schlechteste. Wie ich finde, sollte jede Religion zur Umkehr eines Menschen führen, zu seiner Entwicklung. Dieser Fall zeigte das Gegenteil. Menschen begreifen das nicht immer. Diese Frau sah sich als Muslimin der höchsten Kategorie. Ich empfand das aber ganz anders. Meistens wird diese Religion von Menschen aufgenommen und ausgeübt, die keine gute Bildung erhalten haben, die keine ausreichende Weltanschauung haben. Sie haben nicht so viele Bücher gelesen, ihre Weltanschauung ist eher begrenzt. Wenn ein Mensch gut gebildet ist, sind solche primitiven Glaubensformen schwer aufzuzwingen.
Вероисповедание им привить очень сложно, поэтому я и там лет 10 ещё назад.
Vor 10 Jahren, als ich erstmals beruflich in den Nordkaukasus fuhr, war ich der festen Überzeugung und bin es immer noch, dass je besser ein Mensch gebildet ist, desto besser er sich vor solchen primitiven Glaubensvorstellungen beschützen kann. Vor Strömungen, die aus verschiedenen arabischen Ländern kommen. Das Wichtigste ist, dass der Staat daran interessiert ist, den Bildungsgrad seiner Einwohner zu verbessern. Das ist er aber nicht. Ich weiß nicht, inwiefern ich hier ausholen darf, aber es scheint mir, dass der Staat in den letzten Jahren daran interessiert ist, dass die Menschen nicht zu gebildet sind. So lassen sie sich leichter steuern.
Sie sprechen über primitive Formen. Das öffentliche Gebet ist eine Sache. Was muss aber passieren, damit ein Mensch zu einem Terroristen wird? Ist das sozusagen auch eine primitive Glaubensform?
Ich verbinde Terrorismus und den Glauben nicht. Ich finde, ich weiß, dass Terrorismus zum Radikalismus gehört. Dieser Radikalismus lässt sich nicht nur unter Muslimen finden, sondern auch unter christlichen Orthodoxen. Wir müssen die Dinge beim Namen nennen. Als in Russland eine Diskussion über den Film Matilda anfachte, waren viele erstaunt, dass es unter Orthodoxen auch einen radikalen Flügel gibt, der Kirchen anzündet und Brandflaschen wirft.
Aber töten sie auch Menschen?
Nun, beim Radikalismus geht es darum, Menschen zu töten. Wenn es ihn gibt, dann entwickelt er sich immer weiter und erreicht einen bestimmten Punkt. Das betrifft also nicht nur den Islam. Ich finde, der Radikalismus sucht immer nach einer für sich passenden Form, in der er existieren kann. Es gibt ihn von Haus aus. Und dann beginnt er, auf einem bestimmten Gebiet aufzublühen, wie jetzt im Nordkaukasus. Für den Radikalismus ist es einfacher, sich in den Islam einzureihen und diesen auf eine für sich passende Weise zu erklären. Bestimmte Regeln des Islams werden hervorgehoben, andere werden ignoriert, nur damit der Radikalismus bestehen kann. Genauso kann er sich in jede andere Ideologie, in jede andere Religion einschleichen. Was den Nordkaukasus betrifft, so war dort der soziale Nährboden passend, damit der Radikalismus sich entfalten konnte. Damit meine ich den Krieg in Tschetschenien und so weiter.
Welcher Nährboden trägt dazu bei? Sie erwähnten die fehlende Ausbildung bzw. eine schlechte Ausbildung. Vielleicht ist auch eine Traumatisierung im Kindesalter eine Grundlage dafür. Auf welchem Boden blüht der Radikalismus?
Nicht wirklich. Bildung gehört auf jeden Fall dazu. Aber der wichtigste Faktor ist die Korruption. Man wird damit immer konfrontiert, zum Beispiel, wenn man sich auf eine Uni einschreibt. Momentan ist es ein wenig besser geworden, weil es jetzt Verhaftungen und Säuberungen gibt. Aber als ich vor 6 Jahren dort war und über terroristische Untergrundbewegungen schrieb, merkte ich natürlich auch, was im Bildungswesen passierte. Für Prüfungen musste man bezahlen, sowohl in der Schule als auch an der Hochschule. Bei der Immatrikulation musste man auch zahlen. Ich weiß es genau, weil ich Zeugin war. Wenn man einen Job bekommen will, so muss man entweder jemanden bestechen oder ein bestimmtes Verwandtschaftsverhältnis haben. Das hat die Menschen empört. Als die Sowjetunion zerfiel, gab es auch keine Ideologie mehr. Menschen brauchen immer eine Idee. Und da diese Idee fehlte, gesellte sich der Radikalismus dazu. Man sagte den Menschen, seht ihr, es gibt keine Gerechtigkeit in der Welt. Die Gerechtigkeit könnt ihr nur bei Allah finden. Klar war das eine Art Manipulation. Aber wäre es nicht besser gewesen, hier und jetzt nach der Gerechtigkeit zu suchen? Warum wollte man nichts ändern und die Korruption nicht bekämpfen? Wie auch immer, in Dagestan wäre es sowieso schwierig gewesen, die Korruption zu bekämpfen. Auch die Strafverfolgungsbehörden hatten einen bestimmten Einfluss. Sie konnten ohne ein Gerichtsverfahren, ohne Ermittlungen junge Menschen verhaften, sie foltern. Jeder dagestanische Mann, der im Macho-Stil erzogen wurde, dachte sich, dass er kein Mann wäre, wenn er nach den Foltern dieses System nicht bekämpfen würde. Und zwar, indem er auf die andere Seite überlief. Nicht, weil er ein schlechter Mensch ist oder weil er seelische Probleme hat, überhaupt nicht. Er wurde einfach beleidigt und suchte nach Gerechtigkeit. Um diese zu finden, hatte er nur einen Weg, auf die andere Seite zu wechseln. Das heißt aber nicht, dass eine dieser Seiten weiß oder schwarz ist. Beide Seiten haben eine ungute Farbe, nämlich grau. Das alles beeinflusste die jungen Menschen sehr. Außerdem gab es viele Spezialeinsätze, bei denen Menschen ohne Gerichtsentscheidungen, ohne Ermittlungen getötet wurden. Bei so engen verwandtschaftlichen Verhältnissen unter den Dagestanern, unter den Tschetschenen, ist das eine sehr gefährliche Sache, wenn jeder Bruder, jeder Cousin sich für seinen Verwandten rächen will. Das alles entwickelte sich lawinenartig. Da ich dies damals beobachtete, konnte ich nicht behaupten, dass diese Entwicklungen unseren Strafverfolgungsbehörden nicht passten. Damals gab es in Russland keine anderen Kriege. Jetzt ist es im Dagestan besser geworden, denn es gab einen Krieg in der Ukraine, in Syrien. Aber weil es damals keinen anderen Krieg gab, führten diese Entwicklungen dazu, dass die Strafverfolgungsbehörden Prämien und Auszeichnungen bekamen und im Job aufstiegen. All diese Faktoren haben damals diese Suppe eingebrockt.
Das ist spannend. Im Westen wird der Begriff Terrorist mit dem absolut Bösen gleichgesetzt. Terroristen werden nicht einmal getötet, sondern liquidiert. Doch in den letzten 20 Jahren ist der Terrorismus trotz seiner Bekämpfung im Westen nur noch stärker geworden. Da stellt sich die Schuldfrage. Sind Terroristen das absolut Böse oder das System, das sie bekämpft und damit nur zu ihrer Vermehrung führt? Ein Henne-Ei-Problem. Was war zuerst da?
Ich würde jetzt nicht über Schuldgefühle sprechen, sonst werden sich die empfindlichen Deutschen noch schuldig fühlen und mit den Terroristen Mitleid haben. Ich finde, dieser Terrorismus in Dagestan ist eher kleinkariert. Er hat nicht dieselbe Natur wie der in den westlichen Ländern. Ich selbst finde, dass Terrorismus das absolut Böse ist. Ich finde, dass er liquidiert werden muss.
Ich finde, dass Terrorismus das absolute Böse ist. Und natürlich, ich finde, dass...
Ich bin zwar Humanistin und Pazifistin, aber ich kann mir nicht vorstellen, was man mit Menschen tun soll, die beschlossen haben, andere zu töten. Einfach so. Man muss solche Menschen im Vorhinein aufklären. Sobald sie einen Sprengstoffgürtel anziehen oder sich ans Steuer eines LKWs gesetzt haben, der auf eine Menschenmenge zurast, was soll man da noch tun? Sie mit Samthandschuhen anfassen und sagen, dass wir selbst schuld sind, dass wir uns schuldig fühlen, dass alles hätte anders laufen können? Was soll man da tun? Man sollte die anderen Menschen beschützen und diese Terroristen mit allen Mitteln neutralisieren.
In Ihrem ersten Buch, Tagebuch einer Selbstmordattentäterin Hadija, gibt es ein Mädchen, das völlig unschuldig zu sein scheint. Und das ist es auch, ein unschuldiges Kind. Bis zum Schluss, als sie zur Selbstmordattentäterin wird. Als sie in der Moskauer U-Bahn fährt, hat man immer noch das Gefühl, dass sie unschuldig ist. Es scheint, als hätten die Umstände sie dazu gebracht. Wo ist ihre Schuld? Die Terroristen entscheiden sich ja freiwillig dafür.
Sie entschied sich freiwillig dafür. Ich sah diese Darstellung nicht, wie Sie sie sehen. Ich kann mich jetzt schlecht an die Emotionen zurückerinnern, die ich beim Schreiben hatte. Ich befürchte aber, dass ich sie niemals für ein unschuldiges Mädchen hielt. Abgesehen von ihrer Tragödie und ihrer Depression, abgesehen davon, dass sie stark manipuliert wurde, ist sie trotzdem ein Mensch, der selbst entscheiden kann. Sie hat ihre Wahl getroffen. Ich verstehe, dass sie kein Bösewicht ist, aber sie hat sich entschieden, Menschen zu töten. Einige Dutzend Menschen. Darf man ihr die Schuld abnehmen? Da bin ich mir nicht sicher. In Ihrem Fall wäre ich ein strenger Richter. Ich würde sagen, dass sie schuldig ist.
Es ist erschreckend zu verstehen, dass man kein Bösewicht sein muss, um Terrorist zu werden.
Ich denke, dass niemand als Bösewicht geboren wird. Und alle Kinder sind bis zu ihrem 7. Lebensjahr Engel. Vieles hängt von der Erziehung ab, davon, in welche Familie das Kind geboren wird. Ich war vor kurzem in einem Jugendstraflager und hielt dort sozusagen einen Vortrag. Das war nicht wirklich ein Vortrag, ich versuchte eher, ihre Zeit an diesem Ort zu versüßen. Als ich mich für das Schicksal dieser Jugendlichen zu interessieren begann, erfuhr ich, dass es sich um schreckliche Verbrecher handelt. Sie begingen schreckliche Verbrechen. Der eine tötete, der andere vergewaltigte, ein Dritter hat einen Jungen vergewaltigt, obwohl er selbst ein Junge ist. So etwas ist grauenhaft. Ich fragte die Gefängnismitarbeiter, woher diese Kinder kommen. Sie sagten, sie kämen hauptsächlich aus armen Familien, in denen die Eltern viel Wodka trinken. Ihre Mütter sind alkoholsüchtig, die Väter sitzen auch irgendwo in Haft, und zwar nicht zum ersten Mal. Und wenn sie freikommen, werden sie schnell wieder rückfällig. In ihrer Familie, in ihrem Haus gibt es nämlich keine günstigen Bedingungen, um sich zu bekehren und ein anderes Leben zu beginnen. Wir sehen, dass die Herkunft, die Familie, in die man hineingeboren wird, das Schicksal eines Menschen stark beeinflussen kann. Ich bin der Ansicht, dass Menschen die Armut und das Unglück vererben. Man muss eine starke Persönlichkeit haben, um das alles zu besiegen. Den Alkoholismus, die traumatische Familiengeschichte. Doch nicht alle werden als starke Persönlichkeiten geboren. Es gibt auch schwache, es gibt durchschnittliche Menschen. Wenn wir solche Kinder nicht unterstützen, ihnen nicht helfen, werden sie zu Verbrechern. Keiner wird als Bösewicht geboren. Es sind die Umstände.
Wie kann man helfen, damit sie so einem Schicksal entkommen?
Sie sollen Chancen bekommen. Ich bin dafür, dass jeder die gleichen Chancen bekommt. In der Ausbildung, in der medizinischen Verpflegung. Jeder nimmt sich dann so viel, wie er kann. Bei uns besteht keine Gefahr, dass alle plötzlich an Hochschulen studieren und zu Wissenschaftlern werden, sodass es dann niemanden geben wird, der einen Mähdrescher bedienen kann. Natürlich nicht. Alle haben unterschiedliche Talente. Der eine ist in einer Sache stark, der andere woanders. Nicht jeder wird Physik oder Mathematik studieren, aber er wird wenigstens eine Chance haben. Und dann wird es nicht davon abhängen, in welche Familie er hineingeboren wurde und nicht davon, wie viel Geld die Familie hat, sondern von seiner eigenen Intelligenz.
Inwiefern kann man einen Menschen rehabilitieren, wenn er sich schon einmal für das Böse entschieden hat? Zum Beispiel die Ehefrauen von IS-Anhängern, die ihnen nachgefahren sind aus Russland, aus Deutschland. In Deutschland wird gerade diskutiert, was man mit ihnen machen sollte. Es geht dabei um deutsche Staatsbürger, die in den Lagern in Syrien, im Irak sitzen. Es ist unklar, ob man ihnen die Staatsbürgerschaft entziehen oder sie zurückholen soll. Was denken Sie dazu?
Das ist eine schwierige Frage. Sie ist schwer zu beantworten. Denn Nachgiebigkeit führt immer dazu, dass eine schlimme Situation noch schlimmer wird. Andererseits, wenn wir keinen Humanismus gegenüber Menschen zeigen werden, werden wir als Gesellschaft nicht mehr lange existieren. Die Grundlage für jede Gesellschaft ist nämlich ihre Humanität. Ich finde, dass man hier individuell vorgehen sollte. Es gibt Mädels, die dort aus absoluter Dummheit gelandet sind.
Zählt Varvara Karaulova dazu?
Nein.
Nicht?
Nein, aber das ist meine subjektive Meinung. Aber ich denke, dass viele junge Mädchen, wenn man darauf basiert, was ich im Dagestan gesehen habe. Also, ich unterteile diese Selbstmordattentäterinnen in zwei Typen. Jene, die aufgrund ihrer Ideologievorstellungen dorthin fahren, das sind echte Fanatikerinnen. Oft beeinflussen sie ihre Ehemänner und nicht umgekehrt. Es waren oft die Frauen, die die Männer mit ihrem radikalen Zorn ansteckten. Der zweite Typ sind Frauen, die sich verlieben. Wie man weiß, kann eine verliebte Frau ihren Verstand verlieren. Sie ist dazu fähig, den Islam in seiner radikalsten Form anzunehmen, nur um einen Mann, den sie liebt, zufriedenzustellen. Viele Frauen gelangen in diese negative Strömung, weil sie der Ansicht sind, dass sie keinen besseren Mann treffen werden, weil sie diesen einen Mann so sehr lieben. In diesem Fall ist es sehr leicht, solche Frauen herauszuholen. Denn sobald die Liebe vergeht, vergeht auch ihre religiöse Dummheit. Wenn eine Frau aber selbst diesen Glauben fanatisch ausübt und diese Ideologie in sich trägt, so ist es nicht meine Aufgabe zu entscheiden, was getan werden muss. Das sollen Psychologen oder Sicherheitskräfte nach einem Gespräch mit ihr entscheiden. Ob man ihnen die Staatsbürgerschaft verleihen soll? Ich weiß es nicht. Stellen Sie sich vor, sie bekommt die Staatsbürgerschaft und sprengt sich dann irgendwo in die Luft. Was dann? Es ist unklar. Man sollte daher mit jeder Frau einzeln sprechen. Die Kinder haben damit jedenfalls gar nichts zu tun. Man muss sie retten und ihnen helfen.
Непонятно. Поэтому с каждым, мне кажется, надо говорить индивидуально. А дети точно ни при чем. Детей надо спасать и помогать.
Russland hat viel mehr Erfahrung im Kampf gegen den Terrorismus als Deutschland. Gibt es etwas, das Deutschland sich von Russland abschauen könnte?
Wissen Sie, ehrlich gesagt habe ich bei uns keine adäquate Terrorismusbekämpfung gesehen. In Russland gibt es die Taktik, wir säubern jetzt alles und dann sind sie alle weg. Als Humanistin kann ich nicht sagen, dass mir das gefällt. Wenn zum Beispiel ein Wohnhaus angegriffen wird, in dem sich eine Terroristenbande versteckt, dann will ich verstehen, was diese Terroristen getan haben. War es so schlimm, dass man sie nicht ins normale Leben zurückholen kann? Vielleicht sollten sie einfach ihre Strafe absitzen. Aber wieso werden sie gleich getötet? Ohne Gerichtsurteile und Ermittlungen? Das gefällt mir überhaupt nicht. Ich finde nicht, dass das gute Methoden bei der Terrorismusbekämpfung sind. Genau aus dem Grund, den ich vorher genannt hatte. Solche Methoden brüten nur noch mehr Terroristen aus. Als der Krieg in Syrien ausbrach, sah ich, dass viele aus Dagestan nach Syrien gefahren waren. Ich reiste damals in die Siedlungen und zählte nach, wie viele Menschen weggefahren waren. Wie es sich herausstellte, waren es nicht wenige. Aus kleinen Siedlungen sind Dutzende junger Männer abgereist. Sie nahmen ihre Frauen und Kinder mit. Wenn wir also über solche Frauen und Kinder sprechen, so haben sie damit nichts zu tun. Sie sind unschuldig. Sie müssen zurückgeholt werden und eine zweite Chance bekommen. Wir wissen ja auch, wie sehr eine dagestanische Frau von ihrem Mann abhängt. Aber ich weiß gleichzeitig, dass Mitarbeiter der Spezialkräfte als implementierte Agenten und Agitatoren dienten. Für Russland war es damals lukrativ, all diese Männer nach Syrien zu schicken, damit sie sich dort gegenseitig erschießen und das Feld von diesen radikalen Elementen frei geworden wäre. Ob ich solche Methoden für normal halte? Nein. Aber Gott sei Dank arbeite ich nicht bei den Sicherheitskräften und muss solche Entscheidungen nicht treffen. Ich weiß nicht, welche Entscheidungen ich an ihrer Stelle treffen würde. Vielleicht würden sie ja genauso grausam sein. Aber mir als Vertreterin der Zivilgesellschaft passt das nicht. Ich bin für den Humanismus gegenüber allen Menschen, außer solchen, die in eine Menschenmenge hineinfahren oder Selbstmordattentäter mit Sprengstoffgürteln irgendwo hinschicken. Sehr oft erreichen jene Menschen, die diese armen Leute mit einem Sprengstoffgürtel irgendwo hinschicken, ein sehr hohes Alter. Sie behaupten zwar, dass es bei Allah viel besser sei, aber sie selbst wollen ihnen nicht so schnell begegnen. Das ist erstaunlich. Es ist auch erstaunlich, dass jene Menschen, die den Sprengstoffgürtel bekommen, ihren Auftraggeber nicht fragen: Mein Lieber, was machst du noch auf dieser Erde, wenn es dort oben doch so viel besser ist? Wenn die Jungfrauen und andere Genüsse dort auf dich warten? Wenn wir in der Schule ein Fach wie Logik hätten, würden diese Menschen dies höchstwahrscheinlich fragen.
Ist der Kampf gegen den Terrorismus also ein Balanceakt zwischen Barmherzigkeit und Gewalt? Die goldene Mitte ist schwer zu finden, oder?
Die Gesellschaft sollte Barmherzigkeit zeigen, ja, aber nicht ein Sondereinheitskommando, das gerade dabei ist, ein Objekt anzugreifen. Ich denke nicht, dass die Sicherheitskräfte barmherzig sein sollten. Aber Hausverstand sollten sie haben. Und ein Gewissen, das ist das Wichtigste. Wenn ein Angehöriger einer Spezialeinheit Gewissen hat und sagt, ich werde nicht etwas tun, weil es mir zwar bestimmte berufliche Vorteile bringt, aber längerfristig gesehen für mein Land schlechte Folgen haben wird, weil Menschen zu Schaden kommen und ihr Tod auf meinem Gewissen lastet, egal ob es Terroristen sind oder nicht, dann könnte dieser Balanceakt geschafft werden.
Marina, danke, dass Sie bei uns waren.
Nichts zu danken.
Das war der RT Deutsch Podcast.